Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment, online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und bei mir ist wie immer in unserer Sendung Rechtsmediziner Klaus Püschel. Er ist der Experte, der die Toten versteht und in ihnen liest wie in einem Buch. Und ohne dich, Klaus, geht in unserem Podcast gar nichts. Hallo, Klaus.
Moin, Bettina. Heute haben wir im Grunde zum wiederholten Mal, aber wieder mal in einem neuen Gewand, die Drogenproblematik als zentrales Thema. Gleich vorneweg und bewusst von mir sehr provokativ ausgedrückt, Dealer sind Mörder. Das sehen allerdings die Juristen anders, verständlicherweise. Das werden wir gerade auch mit dem heutigen Fall zeigen können. Drogen sind ein zentrales Thema in der Rechtsmedizin, und zwar alle Bereiche betreffend. Täter, die im Rausch agieren, Opfer, die durch K.O.-Substanzen ruhig gestellt sind und willenlos. Weiterhin geht es um Drogen auch häufig im Straßenverkehr. Und es geht um Abhängigkeitserkrankungen, manchmal um Suizide und um chronische Krankheiten durch Drogenkonsum. Also ein sehr, sehr weites Feld.
In unserem Podcast geht es heute ganz konkret um die Droge Ecstasy und den Tod einer Jugendlichen, die nach dem Konsum von 2 Tabletten starb. Ein wirklich tragischer Tod.
Allerdings, ich bin übrigens etwas zurückhaltend mit dem Ausdruck tragisch, vom Ergebnis für die Angehörigen sicher, aber ja, irgendwo auch schon mit selbst verursacht, ehrlich gesagt. Nun, eigentlich firmiert Ecstasy ja als sogenannte Partydroge, und das klingt harmlos, das klingt nach Spaß, Entspannung oder auch Spannung. Das hört sich an, als könne man endlos feiern, darum geht's ja, wenn man so eine Pille eingeworfen hat, tatsächlich. Aber birgt Ecstasy extreme Gefahren? Das sehen wir immer wieder in der Rechtsmedizin. Na, die größte von diesen Gefahren ist, dass die Konzentration der Droge in der Pille meistens völlig unbekannt ist und dass es auch immer wieder neue Inhaltsstoffe gibt. Da sind teilweise dann durchaus auch einmal besonders toxische, also giftige, hochwirksame Substanzen verarbeitet.
Wenn man aber hört, unter welchen Namen manche dieser Ecstasy-Tabletten angeboten werden, Da gibt es welche, die heißen Super Mario oder Hello Kitty zum Beispiel. Solche Namen kennen Kinder und Jugendliche eigentlich aus dem Zeichentrickfilm oder aus dem Spielzeugladen.
Also diese Liste könnte ich noch weit fortführen. Die Droge kursiert auch zum Beispiel unter einem Namen wie Cadillac, also ein besonders schnittiges Fahrzeug, schnell. Oder auch unter Emma, wie Ecstasy, Emma oder Molly. Das Ganze ist natürlich extrem irreführend. Das assoziiert ja eine absolute Harmlosigkeit nach dem Motto, für Kinder geeignet, harmlos. Eigentlich müsste er auf den bunten Pillen, und das sage ich aus vollster Überzeugung, ein brutaler Totenkopf prangen. Wir reden schließlich auch über eine Substanz, die schon seit 1986 bei uns in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt.
Kommen wir jetzt zu dem Ecstasy-Fall, der sich in Hamburg abgespielt hat. Es ist der Abend des 12. September 2020. Im Hamburger Stadtteil Winterhude treffen sich mehrere Jugendliche und feiern eine Party. Ein Gast hat Ecstasy dabei und überreicht zwei 16-Jährigen je eine Tablette und dann werden sie diese konsumieren.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries on a Sunday, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Ja, die beiden Schülerinnen versprachen sich wahrscheinlich besonderen Spaß von den Pillen, eine gute Party, viel Tanzen. Sie haben vermutlich angenommen, dass diese Partydroge hält, was der Name verspricht. Es geht also um Vergnügen und Heiterkeit. Hab schon gesagt, endlos tanzen, ohne müde zu werden.
Und über mögliche Risiken haben sich die beiden Jugendlichen wahrscheinlich keine Gedanken gemacht. Aber nach der Einnahme der Drogen ging es einer von ihnen gar nicht gut. Im Gegenteil, statt bester Partystimmung erlebte diese 16-Jährige nach der Einnahme von Ecstasy eine quälende, leidvolle Zeit, bei der sie sich auf dem Boden wälzte und schließlich kollabierte. Kurze Zeit später war die Hamburgerin tot.
Bei uns in den Unterlagen heißt es übrigens, sie war total unruhig und es fällt häufig der Ausdruck wie besessen, besessen geradezu. Nun, dieser viel zu frühe Tod einer 16-Jährigen schockiert umso mehr, als noch wenige Stunden vorher nichts darauf hindeutete, dass sie sterben würde. Die Jugendliche, wir nennen sie hier in unserem Podcast Ella, war zwar übergewichtig, aber ansonsten eine fitte, gesunde junge Frau. Bettina, du hattest doch Kontakt mit den Angehörigen von Ella. Was hast du da so mitgekriegt?
Also ich habe mit der Mutter der 16-Jährigen gesprochen und diese sagte über ihre Tochter, sie hatte noch so viel vor. Und Wenn die Mutter an ihre Tochter denkt, erinnerte sie sich auch noch Jahre nach deren Tod daran, wie fröhlich die 16-Jährige einmal gewesen sei, dass sie besonders hilfsbereit gewesen sei und dass Ella wirklich viele Pläne gehabt habe. Aber nun mit diesem tragischen Ereignis war ja alles vorbei. Und die Mutter sagte dazu, ihr Tod ist immer noch so schlimm für uns. Es gibt keine Worte für unseren Schmerz. Er begleitet uns jeden Tag.
Zur Sache kommen wir zurück zu den Geschehnissen auf dieser schicksalhaften Party. Die Mädchen hatten übrigens vorgeglüht und hatten bereits mehrere Fläschchen Schnaps getrunken. Kleiner Feigling. Das war dieser Schnaps. Der Alkohol dürfte sie auch leicht enthemmt haben. Eine relevante Alkoholintoxikation lag aber sicher nicht vor. Ella und ihre Freundin schlucken also unter dieser leichten Alkoholeinwirkung zunächst jede eine dieser Ecstasy-Tabletten. Aber nach allem, was man später rekonstruieren konnte, hat Ella doch dann eine zweite Pille konsumiert, oder?
Stimmt. Offenbar hatte sie, nachdem sie die erste geschluckt hatte, eine Weile darauf gewartet, dass die Partydroge ihre Wirkung zeigt. Also, dass Ella sich wacher fühlt, aufgeputscht, aber es passierte nicht wirklich etwas. Also ging Ella zu diesem Bekannten, von dem sie die Tablette erhalten hatte, und bat ihn um eine zweite Ecstasy-Pille.
Und die hat er, glaube ich, auch rausgerückt, oder?
Ja, und wenig später passierte es. Ella ging es sehr schlecht. Ihre Körpertemperatur stieg deutlich an. Nicht lange danach kollabierte sie und wälzte sich auf dem Boden. Einige ihrer Freunde standen geschockt in der Nähe. Sie ahnten sicherlich, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte, aber es dauerte trotzdem eine ganze Weile, bis sie dann schließlich den Notruf tätigten.
Aber als dann endlich ein Rettungswagen alarmiert wurde und die Notärzte in die Wohnung kamen, da war es schon viel zu spät. Die Rettungsmannschaft bemühte sich mehr als eine halbe Stunde lang um Ella. Die kämpften regelrecht um ihr Leben, aber es war im Prinzip längst zu spät. Die Jugendliche war jetzt nicht mehr zu retten.
Später im Prozess, der wegen des Todes der 16-Jährigen vor dem Amtsgericht stattfand, hieß es, Ella sei an Überwärmung gestorben. Klaus, erklärst du bitte mal, was sich da im menschlichen Körper abspielt?
Also, Überwärmung klingt für mich irgendwie im Grunde ein bisschen harmlos und seicht. Nochmal zu den erwünschten Wirkungen von Ecstasy zählen zum Beispiel die Steigerung des Antriebs und der körperlichen Aktivität, zum Beispiel beim Tanzen. Symptome einer Intoxikation sind dann die Steigerung davon, nämlich Übererregung, Muskelkrämpfe, Steigerung der Reflexe und sehr starkes Schwitzen. Bei Ella haben wir in der Rechtsmedizin etwa 5 Stunden nach ihrem Tod immerhin noch eine Körpertemperatur von 40,4 Grad Celsius gemessen. Also ich wiederhole, 40,4 Grad Celsius.
Und wenn man das zurückrechnet auf den Zeitpunkt, als sie gestorben ist?
Naja, zum Zeitpunkt des Herzstillstands dürfte die Körpertemperatur über 43 Grad Celsius gelegen haben. Das ist absolut tödlich. Die internistischen Komplikationen einer derartigen Überhitzung, so muss man das nennen, das ist im Prinzip wie bei einem Hitzschlag. Das sind jetzt starke Schwitzen, das haben wir auch schon gehört. Im Körper aber dann auch eine Entwässerung mit Elektrolytverschiebungen, also Störungen im Salzhaushalt. Dann kommt es zu einer Auflösung von Muskelfasern, das nennt man Rhabdomyolyse. Und Krämpfe kommen dazu. Schließlich resultiert ein Leberversagen, ein Nierenversagen und es resultieren tödliche Herzrhythmusstörungen. Also das gesamte Programm.
Ja, das hört sich ja wirklich absolut dramatisch an. Da ist mir auch klar, dass die Rettungskräfte dann wohl auch nichts mehr tun könnten, wenn nahezu sämtliche Organe versagen, so wie du das jetzt geschildert hast. Später standen zwei junge Männer vor Gericht, weil sie verantwortlich gewesen sein sollen, dass Ella überhaupt Zugang zu den Ecstasy-Tabletten hatte. Beiden Männern wurde Abgabe von Betäubungsmitteln vor Gericht vorgeworfen. Dabei wurde im November 2022, also mehr als 2 Jahre nach dem Tod von Ella, aber zunächst nur gegen einen der beiden Angeklagten verhandelt. Der andere junge Mann litt offenbar an einer psychischen Erkrankung und galt für längere Zeit als verhandlungsunfähig.
Dieser zweite junge Mann stand dann aber später im Frühjahr 2024 vor Gericht, Bettina. Aber erzähl doch erstmal, wie der erste Prozess ablief.
Ich erinnere mich daran, dass der Verhandlungssaal im damals zuständigen Amtsgericht Hamburg-Harburg sehr voll war. Der Prozess hat für großes Interesse gesorgt, sowohl bei Medienvertretern als auch im engsten Umfeld der verstorbenen 16-Jährigen. Vor allem die Angehörigen hofften damals auf Antworten, was sich genau in jenen Stunden zugetragen hat, die zum Tod der Jugendlichen führten. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass insbesondere die Mutter von Ella sagte, dass sie immer an ihre Tochter denkt und dass es, Zitat, keine Worte für ihren Schmerz gebe.
Also nur zur Info, an diesem ersten Verhandlungstag war die Mutter aber nicht dabei, oder?
Richtig. Die Hamburgerin durfte zunächst selber nicht zuhören, weil sie für einen der Folgetermine als Zeugin geladen war. Aber Ellas Stiefvater war da, Geschwister der 16-Jährigen und Freunde. Und mein Eindruck war, dass sie alle nun jenen jungen Mann musterten, der sich wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten musste. Laut Anklage hat der damals 20-Jährige, den wir hier Sami A. nennen wollen, der aber ganz anders heißt, hat also dieser 20-Jährige an Ella sowie an eine weitere Jugendliche auf dieser damaligen Party in einer Wohnung in Hamburg-Winterhude unentgeltlich je eine Ecstasy-Tablette überreicht. Später gab er Ella demnach eine weitere Tablette, weil sie diese verlangt habe. So hieß es in der Anklage.
Und der Angeklagte hat die Vorwürfe, also die weiteren Vorwürfe, dann doch im Wesentlichen eingeräumt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber er hat das Ganze in einem wesentlichen Detail anders dargestellt in seiner Aussage, als dies in der Anklage stand, oder?
Stimmt. Der Angeklagte Sami A., ein schmaler junger Mann, der räumte die Vorwürfe aus der Anklage grundsätzlich ein. Aber in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung wurde Folgendes betont. Als Ella eine zweite Tablette habe haben wollen, weil die erste keine Wirkung entfaltet habe, da habe er ihr ausdrücklich gesagt, sie solle noch warten.
Na, ich gehe mal davon aus, dass er das gesagt hat, weil sich die Wirkung vom Ecstasy unter Umständen erst mit einiger Verzögerung einstellt. Wie ging es denn nach Darstellung des Angeklagten beziehungsweise der Verteidigung denn weiter?
Also es hieß, Ella habe von ihrem Begehren nicht abgelassen und habe Sami dann A. dann überredet, ihr doch unbedingt noch eine zweite Tablette zu geben.
Ehrlich gesagt klingt das so ein bisschen gestelzt, von ihrem Begehren nicht abgelassen, aber das ist Gerichtsdeutsch, oder?
Das ist eine Formulierung des Verteidigers in der Erklärung gewesen, wenn ich mir das richtig erinnere. Aber zu diesem Zeitpunkt, als es jetzt um diese zweite Tablette ging, sei auch der 20-Jährige, also der, der das Ecstasy hatte und mitgebracht hatte auf die Party, sei damals schon ziemlich alkoholisiert gewesen. Ella sei für den Angeklagten, Zitat, eine ihm sehr nahestehende Freundin, ließ Sami A. über seinen Verteidiger weitererzählen. Dass sie nicht mehr lebt, ist ihm unbegreiflich.
Now y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food and y'all know I like saving money too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Einiges, was auf jener schicksalhaften Feier passiert ist, ist auch im Prozess nicht durch Zeugenaussagen thematisiert worden, sondern indem die Richterin Dokumente aus der umfangreichen Akte verlesen hat. Dieses Prozedere wird ja durchaus häufiger in Strafprozessen angewandt. Aus den Dokumenten ging dann zum Beispiel hervor, dass Ella damals 106 Kilogramm gewogen hat.
106 Kilogramm klingt für mich schon ziemlich viel.
Ja, das ist auch ziemlich viel. Wir rechnen das ja immer um in diesen sogenannten Body Mass Index. Der war bei Ella 35,6. Das heißt schon erhebliches Übergewicht. Und es spricht viel dafür, dass Ella deswegen eine Zeit lang zunächst einmal keine besonders deutliche Wirkung von Ecstasy verspürt hat.
Woran liegt das?
Boah, ich denke, das hängt mit ihrem Übergewicht zusammen. Sie hatte auch vorher gegessen. Also wir haben relativ viel Mageninhalt vorgefunden bei der Sektion. Damit ist die Resorption der Tablette und ihrer Inhaltsstoffe verzögert. Außerdem hat sie aufgrund ihres hohen Körpergewichts ein erhöhtes Verteilungsvolumen für die Droge. Und insgesamt war das Ergebnis, dass der Spiegel eben relativ langsam angestiegen ist und sie zunächst einmal jedenfalls keine schnelle Wirkung verspürte.
Okay, das leuchtet ein. Dann mache ich mal weiter, was damals den Ermittlungen zufolge danach passiert ist. Ella habe sich laut Zeugen nach dem Konsum der nunmehr zweiten Tablette dann plötzlich auf dem Boden gewälzt und sei heiß geworden, hieß es. Andere Partygäste hätten sie dann zunächst im Badezimmer eingesperrt. Die Idee dahinter war wohl, dass man Ella zur Ruhe bringen wollte.
Also aus meiner Sicht, ich denke, das liegt auf der Hand, dass das keine kluge Entscheidung war. Hier brauchte jemand ganz offensichtlich Hilfe. Bedenke, also das wurde auch beschrieben mit wie besessen und dann diese ansteigende Körpertemperatur. Aber das haben die anderen jungen Leute, die auf der Party waren, offenbar so nicht wahrgenommen oder waren überfordert. Ich sage ja immer, wenn man schon Drogen konsumiert, ja, soll man sich auch besser auskennen mit Notfallmaßnahmen und mit den negativen Wirkungen der Drogen.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass diese anderen Partygäste, die erstmal zumindest keine Hilfe gerufen haben, dass die vielleicht auch selber alkoholisiert waren und möglicherweise ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen standen und deshalb die Situation falsch eingeschätzt haben.
Ja, ich spreche deswegen immer von safer use, also sicherem Gebrauch. Dazu gehört auch, dass man die Wirkung kennt. Und zwar richtig kennt. Okay, vielleicht hat der eine oder andere auch gar nicht mitbekommen, was sich da so im Detail abgespielt hat. Aber einen Versuch, Ella zu helfen, hat es dann doch gegeben. Wenn auch einen Versuch, der aus medizinischer Sicht überhaupt nicht helfen konnte. Es ist der Jugendlichen nämlich etwas Brot angeboten worden.
Der Gedanke dahinter war doch vermutlich, dass man dachte, was auch immer Ella dazu schaffen macht, wenn sie etwas anderes in den Magen bekommt, geht es ihr hoffentlich besser?
Ja, das kann man sich so vorstellen, wenn sie eben schlicht eine Magenverstimmung gehabt hätte. Da gibt man ja manchmal auch als Hausmittel trockenes Brot oder Zwieback und einen Tee. In dieser Situation war das aber schlichtweg überflüssig mit dem Brot, beziehungsweise grundweg falsch, ehrlich.
Jedenfalls hat Ella das Brot, das ihr da angeboten wurde, nicht angenommen. In der Akte heißt es dann weiter, dass die 16-Jährige dann kollabiert sei. Ihre Freunde hätten noch versucht, sie zu duschen, damit sie zu sich komme. Schließlich alarmierten dann die Freunde oder die Bekannten auf der Party den Notarzt. Klaus, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Frauen und Männer vom Rettungsdienst um das Leben von Ella gekämpft haben, aber dass die Mühen vergeblich war. Und das lag offenbar, anders als man es erwarten würde, nicht daran, dass ihre Bekannten eine Weile gewartet haben, bis sie den Notarzt verständigten.
Also aus meiner Sicht, das ist so nicht ganz richtig. So traurig das ist, Ella war natürlich schon in dem Moment, als sie die zweite Tablette geschluckt hat, hochgradig gefährdet. Das muss man so sagen. Wenn dann die Thermoregulation entgleist, also der Hitzekollaps beginnt, dann hilft es nur noch, wenn sofort rigoros Kühlungsmaßnahmen einsetzen. Und dazu braucht man eine Rettungsmannschaft und möglichst die Situation auf einer Intensivstation, um dann tatsächlich im Eiswasser und mit extremen äußeren Kühlmaßnahmen den Körper abzukühlen. Das hätte hier schon noch geholfen, wenn man das sehr frühzeitig versucht hätte.
Aber andererseits muss man ja auch die Maßnahmen und die Möglichkeiten dazu haben. Ich frage mich jetzt, was jetzt eigentlich an dieser zweiten Tablette so fatal gewesen ist. Ist es einfach die Dosis gewesen?
Also die rechtsmedizinischen und vor allen Dingen die toxikologischen Untersuchungen in unserem Toxikologielabor, die waren vom Ergebnis her ganz eindeutig. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, wir haben bei der Toten eine Körpertemperatur von über 40 Grad gemessen und rekonstruiert, zurückgerechnet, dass die Temperatur mal über 43 Grad gewesen sein muss. Das verkraftet der menschliche Körper nicht. Und zur Toxikologie nehme ich dann gleich nochmal weitergehend Stellung.
Also weil du ja gerade von 42 beziehungsweise 43 Grad Körpertemperatur gesprochen hast, ich denke, die meisten haben schon gehört, dass es kritisch wird, wenn man hohes Fieber hat und die Körpertemperatur über 40 oder sogar 41 Grad ansteigt.
Ja, ich habe das ja vorhin schon geschildert, was da alles so passiert bei dieser Überhitzung. Also das kommt zu ausgeprägten Störungen im Salzhaushalt, zu Elektrolytentgleisungen, es kommt zum Muskelzerfall und dann zu einem Organversagen praktisch aller Systeme, Leber, Niere, letztlich dann zu Herzrhythmusstörungen. Und Ecstasy führt bei einer Intoxikation dann auch zu sonstigen Ausfallerscheinungen, muss man sagen. Hunger- und Durstgefühl lassen nach, das ist ja durchaus auch erwünscht. Und auch die, die das gut überstehen, berichten manchmal von Muskelkrämpfen, von diesem starken Schwitzen. Und der Körper, der kommt schon in einen gewissen Ausnahmezustand.
Und dies lässt sich auch durch dann medizinische Notfallmaßnahmen nicht mehr rückgängig machen.
Das ist insofern richtig, dass es gegen eine Intoxikation durch Ecstasy kein wirkliches Gegenmittel gibt. Also wie zum Beispiel beim Heroin, etwas, das man zum Beispiel spritzen kann. Auch Magen auspumpen hilft nicht. Die Droge entfaltet, wenn sie einmal im Blut ist, ihre hochgradig gefährliche Wirkung, und das ist dann nicht mehr zu stoppen, wenn überhaupt nur auf der Intensivstation.
In einem Gutachten in dem Prozess hieß es außerdem, dass die Gefahren durch Ecstasy oft unterschätzt würden. Man könne, Zitat, schnell überdosieren.
Ja, das ist ein Beispiel dafür in diesem Fall. Also wenn man die Konzentration berücksichtigt, die wir in unserem toxikologischen Labor gemessen haben, also das sagt den Zuhörern nicht so viel, aber das waren 2,5 Milligramm pro Liter Blut, Venenblut. Um das anders auszudrücken, das war etwa das Zehnfache von der Konzentration, die man so normalerweise, wenn man davon überhaupt normal sprechen kann, nach Ecstasy hat. Also das war eine extreme Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich in diesen beiden Tabletten, die sie konsumiert hat, dass der Wirkstoffgehalt extrem hoch gewesen ist. So, das war das zum Thema Ecstasy, Ecstasy-Wirkung und Intoxikation und Gefahr der Tabletten. Kommen wir aber jetzt doch nochmal bitte dazu, wie damals der Prozess gegen den jungen Mann, der Ella das Ecstasy gegeben hat, geendet hat. Manche hätte vielleicht erwartet, dass festgestellt würde, dass der Angeklagte für den Tod der Jugendlichen verantwortlich ist. Ehrlich gesagt, ich auch. Aber das kam ganz anders beim Gericht.
Richtig. Bemerkenswert war zunächst mal, dass Staatsanwaltschaft und Verteidigung durchaus ähnliche Vorstellungen hatten, wie auf die Tat juristisch zu reagieren sei.
Okay, ungewöhnliche Situation. Das kommt längst nicht immer in dieser Art und Weise vor. Häufig gehen die Meinungen doch sehr stark auseinander. Was war hier der entscheidende Aspekt, dass die beiden Parteien, also die unterschiedlichen Parteien, so eine so ähnliche Einschätzung hatten?
Also ganz wesentlich war, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt, als es zu den folgenschweren Ereignissen kam, noch 20 Jahre alt war. Und in solchen Fällen wird in Hamburg für die Angeklagten, die als Heranwachsende gelten,
also das heißt unter 21 sind, ne?
Unter 21, üblicherweise das Jugendgerichtsgesetz angewandt, und dieses Jugendgerichtsgesetz stellt den Erziehungsgedanken ganz klar in den Vordergrund.
Um das noch einmal deutlich zu machen, es geht im Jugendgerichtsgesetz nicht um Abschreckung, sondern darum, welche Maßnahme am sinnvollsten ist, damit der junge Täter, der jugendliche Täter in Zukunft möglichst nicht mehr straffällig wird. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von Maßnahmen.
Richtig. Die Rechtsfolgen, die das Jugendgericht dann verhängen kann, umfassen vor allem sogenannte Erziehungsmaßregeln, die die Lebensführung regeln sollen. Das wäre also beispielsweise, dass dem Angeklagten die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder einem Anti-Aggressionstraining auferlegt wird. Es können aber auch Jugendstrafen, das wären dann also Freiheitsstrafen, verhängt werden. Das setzt aber voraus, dass bei dem Angeklagten eine sogenannte schädliche Neigung oder bei der Tat eine Schwere der Schuld festgestellt wird. Das könnte zum Beispiel bei einem Tötungsdelikt der Fall sein.
Tötungsdelikt, das ist das zutreffende Stichwort für mich. In dem Fall, über den wir hier reden, ist ja schließlich jemand gestorben. Aber dafür, dass Juristen von einem Tötungsverbrechen sprechen, braucht es auch jemanden, der für den Tod eines anderen kausal eindeutig verantwortlich zu machen ist. Und wie war das hier?
Also hier im Fall von Ella war es so, dass man dem Angeklagten eine Verantwortung für ihren Tod nicht anlasten könne. Das hat unter anderem der Staatsanwalt in seinem Plädoyer betont. Es handele sich, sagte der Staatsanwalt, als die Jugendliche das Ecstasy genommen und eine zweite Tablette eingefordert habe, um eine, ich zitiere, eigenverantwortliche Selbstschädigung, sagte der Staatsanwalt. Der Angeklagte hat zwar die Ursache dafür gesetzt, dass die 16-Jährige die Tablette einnehmen konnte, aber dies reiche nicht dafür aus, dass ihm eine Tötung angelastet werden könne. Auch keine fahrlässige Tötung.
Ja, so sprechen die Juristen. Der Staatsanwalt hat aber dennoch natürlich deutliche Worte gefunden, wie er es menschlich und moralisch einschätzt, dass der Angeklagte die Drogen an die Jugendliche abgegeben hat. Er sagte, Zitat, das sei völlig falsch und völlig daneben.
Stimmt. Aber er sagte auch, man könne dem damals 20-jährigen Angeklagten keine schädliche Gesinnung vorwerfen. Das Abgeben von Betäubungsmitteln sei, Zitat, eine üble Sache, betonte der Ankläger. Er sagte weiter, es ist ein Mensch verstorben, eine Erwartung, dass nun eine hohe Strafe ausgesprochen werden müsse, ist rechtlich falsch.
Wie vor ihm der Staatsanwalt, hatte sich doch auch der Verteidiger in seinem Plädoyer vor allem der rechtlichen Einordnung des Falls gewidmet. Dass Ella starb, hatte der Anwalt als, Zitat, tragisches Ereignis bezeichnet, für das sein Mandant aber im engeren Sinne nicht verantwortlich sei. Den Tod der 16-Jährigen habe der Angeklagte nicht gewollt. Bettina, das Gericht kam doch zu einem ähnlichen Ergebnis, oder?
Ja, das Urteil des Jugendschöffengerichtes lautete, Sami A., der übrigens selber ein Drogenproblem hatte, muss nachweisen, dass er seine bereits begonnene Therapie fortführt. Außerdem muss der Angeklagte 800 Euro als Geldauflage zahlen. So hat das Gericht entschieden. Und diese 800 Euro sollen an einen Sammelfonds für Suchtgefährdete gehen, also durchaus zweckgebunden.
Damit lag das Urteil ja ziemlich dicht bei dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls beantragt, dass dem jungen Mann auferlegt werden müsse, seine Drogentherapie fortzusetzen. Die zu verhängende Geldauflage hatte die Staatsanwaltschaft aber bei 600 Euro angesetzt, also noch etwas niedriger als das Gericht. Interessant ist für mich vor allem auch, wie das Gericht letztlich seine Entscheidung begründet hat. Wie war das denn, Bettina?
Also die Richterin sagte dazu, die 16-Jährige habe, Zitat, die Gefahr unterschätzt, die von dem Ecstasy ausgehe. Und das ist durchaus traurig, sagte die Richterin weiter. Es sei bei Ella tatsächlich um Leben und Tod gegangen, was keinem vor Ort klar war, also den anderen Partygästen nicht. Und auch dem Angeklagten, dem damals 20-Jährigen, sei dies nicht bewusst gewesen, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Und für den Tod von Ella sei er rechtlich nicht verantwortlich zu machen.
Ich sag nochmal, eigentlich müsste man auf die Pillen einen Totenkopf raufdrucken. Also, das ist meine Sicht der Dinge. Die Richterin hat auch noch einiges dazu gesagt, dass ja bei der Feier damals erst relativ spät von den Partygästen der Notruf getätigt wurde, nämlich erst, nachdem Ella sich bereits auf dem Boden gewälzt hatte. wie besessen und schließlich kollabierte. Aber auch das sei ihm juristisch nicht vorzuwerfen.
Richtig, denn egal wann die Rettungskräfte benachrichtigt worden wären, die Richterin betonte, Ella sei in dem Moment, als sie die zweite Tablette geschluckt hatte, nicht mehr zu retten gewesen. Klaus, über die medizinischen Gutachten, die dazu Auskunft gegeben hatten, haben wir ja schon gesprochen.
Okay, haben wir. Und warum wurde der Angeklagte letztlich nur wegen Abgabe von Drogen und nicht wegen leichtfertigen Verursachens des Todes verurteilt?
Damit sprichst du eine Frage an, die offenbar mehrere Zuhörer aus dem Umfeld der Verstorbenen beschäftigt hatte und die die Richterin dann im Urteil so beantwortete. Laut Gesetz müsse sich eine Leichtfertigkeit, Zitat, immer auf die Tathandlung beziehen und nicht auf das, was danach passiert. In Bezug auf die Strafe, die gegen den Angeklagten ausgesprochen wurde, gäbe es tatsächlich eine Kluft bei dem Ausmaß, was angerichtet wurde, sagte die Richterin. Aber es ist keine rechtliche, sondern eine menschliche Kategorie. Die Richterin sagte weiter, man könne den Angeklagten nicht dafür bestrafen, dass er hinterher nicht für Ella da gewesen sei, um ihre Hand zu halten, als sie gestorben ist. Er sei wohl nicht der beste Freund gewesen, aber das sei, Zitat, keine Kategorie, die vor diesem Gericht verhandelt wird. Dafür gibt es keine Absolution.
Es hieß doch im Urteil auch, dass zugunsten des Angeklagten unter anderem berücksichtigt werden müsse, dass ihm die Tat leicht gemacht worden sei. Dies sei deshalb der Fall, so die Richterin, weil das Opfer ja die Drogen absolut wollte. Negativ sei zu werten, dass er, als der um mehrere Jahre ältere als Ella, ja, er hätte besser auf sie aufpassen müssen, so sagte das die Richterin.
Stimmt, das kann man sicher so sehen. Vielleicht hätte der damals 20-Jährige noch energischer darauf hinweisen können, dass Ella eine zweite Ecstasy-Tablette nicht bekommen darf, dass sie erstmal noch abwarten müsse, weil sich die Wirkung der Droge später entfalte. Noch viel vernünftiger wäre natürlich gewesen, wenn er überhaupt kein Ecstasy weitergegeben hätte. Ich denke, das hast du auch sehr deutlich schon klar gemacht.
Na klar, ja, keine Macht den Drogen, kann ich immer nur wieder sagen. Dem möchte ich unbedingt und uneingeschränkt zustimmen. Aber bevor wir noch einiges Grundsätzliches zu Drogen sagen, sollten wir noch auf den zweiten Prozess eingehen, zu dem es wegen des Todes von Ella gekommen ist. Du hattest doch vorhin erwähnt, dass es damals im Jahre 2022 eigentlich zwei Angeklagte hätte geben sollen, aber dass einer von ihnen damals nicht verhandlungsfähig war.
Richtig. Dieser junge Mann, also dieser zweite junge Mann, stand im Frühjahr 2024 dann schließlich vor Gericht, also 3,5 Jahre, nachdem Ella nach dem Konsum von Ecstasy gestorben war. Auf der Anklagebank im Prozess vor dem Amtsgericht saß nun ein junger Mann, der indirekt dafür gesorgt haben soll, dass Ella überhaupt Zugang zu Ecstasy hatte.
Dem 22-Jährigen, den wir hier Tobias G. nennen wollen, der aber ganz anders heißt, wurde vor allem gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln sowie weitere Delikte vorgeworfen. Diese weiteren Anklagepunkte haben aber nichts mit Drogen zu tun. Deshalb wollen wir uns heute alleine mit dem Handel mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen. Laut Anklage hatte Tobias G. an einen weiteren jungen Mann im September 2020 3 Ecstasy-Tabletten verkauft. Dieser Abnehmer, Sami A., über den wir ja schon ausführlich gesprochen haben, übergab je eine der Tabletten auf einer Party in Winterhude an die 16-jährige Ella und eine weitere Jugendliche. So stand das alles in der Anklage. Deswegen klingt das jetzt so komisch, wenn ich das nochmal sage. Beide Mädchen konsumierten die Drogen und dann kam es zu der fatalen Entscheidung von Ella, noch eine weitere Tablette bekommen zu wollen. Bettina, wie kam es denn überhaupt dazu, dass dieser Tobias G. als Dealer verdächtigt wurde?
Also frühere Aussagen aus dem Umfeld von Ella hatten dazu geführt, dass der Verdacht, mit Ecstasy gedealt zu haben, auf diesen Tobias G. fiel. Eigentlich hätte sich der heute 22-Jährige ja schon vorher verantworten sollen vor Gericht. Aber da er damals an einer Psychose erkrankt war und nicht verhandlungsfähig war, wurde der Prozess ja erst alleine gegen den anderen Angeklagten Sami A. geführt. Und dieser Sami A. sagte nun im zweiten Prozess, also im Prozess gegen Tobias G., gegen den mutmaßlichen Dealer als Zeuge aus.
Ah, das ist ja eine besonders interessante Konstellation. Was war denn das Ergebnis dieser Zeugenaussage?
Also jedenfalls nicht, dass Tobias G. nachgewiesen werden konnte, dass die Ecstasy-Tabletten von dem heute angeklagten 22-Jährigen stammten.
Der Angeklagte selber sagte doch vor Gericht, dass er mit dem Tod von Ella überhaupt nichts zu tun habe, oder?
Genau so war es. Der 22-Jährige sagte, er trage da keine Verantwortung. Er selbst habe zwar früher Drogen konsumiert, sei aber mittlerweile clean, sagte der junge Mann. Er sagte weiter, er habe, Zitat, zu Gott gefunden. Und nun wolle er einen Beruf erlernen, am liebsten in der Alten- oder Krankenpflege, irgendwo, wo ich Menschen helfen kann, sagte er. Jede Hilfe, die durch die er auf seinem weiteren Weg vorankommen könne, wäre in meinem Sinn, sagte Tobias G.
Aber zu den konkreten Vorwürfen aus der Anklage hat er sonst nicht weiter Stellung genommen, oder?
Nein, außer dass er mittlerweile clean sei, war von dem Mann wenig oder nichts zu erfahren. Ich erinnere mich, dass der 22-Jährige in sich gekehrt wirkte und den Blickkontakt mit den Zeugen vermied. Das waren also Zeugen wie der bereits verurteilte Sami A., der erzählte, er und der Angeklagte seien damals beide auf der Party gewesen, die mit diesem Zusammenbruch von Ella ein jähes Ende nahm. Erst eine ganze Weile, nachdem die 16-Jährige bereits deutliche Anzeichen von Beschwerden gezeigt hatte, hatten ja damals andere Gäste der Feier einen Notarzt alarmiert.
Aber nochmal, was vorher genau passiert ist im Hinblick auf den Handel mit Drogen, das konnte nicht eindeutig geklärt werden, oder?
Richtig. Zum Beispiel sagte die Schwester der Verstorbenen als Zeugin aus und da sagte sie, Zitat, bis heute weiß ich nicht genau, was passiert ist. Sie habe seinerzeit erzählen hören, dass Ella zwei Ecstasy-Tabletten eingenommen habe und deshalb habe sie mit dem jungen Mann, von dem ihre Schwester die Pillen erhalten hatte, reden wollen. Dann sagte die heute 25-Jährige, das Gespräch war nur kurz, ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Nach der Party habe sich gehört, dass der heute oder jetzt Angeklagte selbst Drogen konsumiert habe und dass er auf der Feier auch Rauschgift dabei gehabt haben soll. Und dann sagte die Zeugin, also die Schwester der verstorbenen Ella, was genau für ein Rauschgift das gewesen sein soll, weiß ich nicht.
Bei ihrer Aussage bei der Polizei hatte die Schwester noch anders geklungen, nicht wahr? Hatte sie damals nicht Details über einen mutmaßlichen Dealer erzählt, die auch auf den nun Angeklagten zutreffen, wie etwa den Vornamen und die Haarfarbe? Dieser Mann habe angeblich die Tabletten an jenen Bekannten verkauft, der das Ecstasy dann an Ella weitergab, also diesen Sami. So hat es die Schwester bei der Polizei zu Protokoll gegeben.
Das ist richtig. Heute jedoch, so sagte es die Zeugin dann im Prozess, könne sie sich an diese Dinge nicht erinnern. Zitat, ich weiß das nicht mehr. Ich war damals sehr durcheinander. Als meine Schwester verstorben war, habe ich Beruhigungstabletten genommen. Später dann bei diesem Prozess in einer Verhandlungspause standen die Mutter und die Schwester von Ella zusammen mit diesen beiden jungen Männern, die laut Ermittlungen das Ecstasy zu der Party mitgebracht bzw. es dort weitergegeben haben sollen. Und die vier, die da nur zusammenstanden, nein, gar nicht wahr, die drei, die vier, sagten dann, man habe sich ausgesprochen. Das ist der Tenor dessen, was Ellas Mutter über die Begegnung mit Tobias G. und Sami A. sagte. Es solle auch keinen dauerhaften Zwist geben zwischen der Familie von Ella und diesen beiden jungen Männern, betonte die Mutter, beziehungsweise auch die Schwester. Und die Mutter sagte dann, ihre verstorbene Tochter, Zitat, hätte das nicht gewollt. Also, dass man sich jetzt dauerhaft auseinanderlebt, streitet und so weiter.
Zurück zum Prozess und ganz konkret. Im Ergebnis konnte in dem Prozess dem jungen Angeklagten nicht nachgewiesen werden, dass er derjenige war, der die Drogen verkauft hatte, deren Konsum Ella den Tod brachte.
Richtig, es blieb nur ein anderes, nicht so schwereres Drogenvergehen übrig, das dem Angeklagten nachgewiesen werden konnte. Und so erteilte das Gericht am Ende nach dem Jugendgerichtsgesetz die Weisung, dass der Angeklagte mit der Jugendgerichtshilfe zusammenarbeiten und seine psychologische Behandlung, in der er sich seit längerem bereits befand, fortsetzen müsse.
Ja, das haben wir ja schon mal so gehört. Wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, dass es im Jugendrecht bei einer Gerichtsentscheidung vor allem auf die erzieherischen Effekte ankommt. Also, in welcher Maßnahme liegt der größte Nutzen, um dem Angeklagten zu helfen? Darum geht's. Das war nach Überzeugung des Gerichts offenbar besagte Fortsetzung der Psychotherapie, die der Angeklagte wegen seiner Psychose schon seit längerem in Anspruch nahm. Ich würde gerne noch einmal generell auf den Konsum von Drogen im Allgemeinen und von Ecstasy im Besonderen zurückkommen.
Ja, sehr gerne, bitte.
Naja, ich will keine Vorlesung halten, aber es muss gesagt werden, Ecstasy ist eine vollsynthetische Droge, die in der Vergangenheit wegen ihrer euphorisch machenden Wirkung vor allem als Partydroge bekannt geworden ist. Aber wir haben ja schon betont, es ist wirklich gefährlich. Ich möchte ganz kurz, das ist fast ein Zungenbrecher, den chemischen Namen nennen von Ecstasy. Es handelt sich da um die Substanz MDMA und chemisch ist das Methylendioxy-N-Methylamphetamin. Hieraus ergibt sich schon, dass das Ecstasy also dem Amphetamin nahesteht und von daher die Wirkungen da vergleichbar sind. Es ist eine Substanz, die schon im Jahre 1914 von der Firma Merck entwickelt wurde. Die hatten dafür ein Patent und es wurde lange als Medikament eingesetzt, das muss man schon sagen.
Worin bestehen denn jetzt die Gefahren?
Ein großes Problem ist, dass bei der Herstellung heute auch viele andere Substanzen entstehen, nicht nur dieses MDMA, und die sind zum Teil noch toxischer. Die genaue Zusammensetzung der Inhaltsstoffe kann man nur im toxikologischen Labor ergründen. Vor allen Dingen auch die Konzentration. Also die Gefahr besteht darin, dass man überdosiert. Alleine durch das äußere Betrachten der Tablette weiß man überhaupt nicht, was da wirklich drin steckt. Selbst vollkommen gleich aussehende Tabletten können wirklich sehr unterschiedliche Wirkstoffe enthalten. Noch einmal zur Wirkung. Ecstasy regt im Gehirn die Ausschüttung von Neurotransmittern an. Also diese Neurotransmitter, davon haben unsere Zuhörer wahrscheinlich schon gehört. Es geht um Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Und das führt als gewünschter Effekt zu sehr starker Euphorie mit all den dazugehörigen positiven, aber auch negativen Auswirkungen, unter anderem von den körperlichen Befunden her stark erhöhter Blutdruck, Zunahme von Pulsfrequenz, dann vor allen Dingen erhöhte Körpertemperatur, Unterdrücken von Müdigkeit, Hunger und Durst, also als Partydroge, Tanzen, ja, bis zum Abwinken, darum geht's.
Aber es gibt eben auch lebensbedrohliche Nebenwirkungen.
Naja, ich habe jetzt nachdrücklich hingewiesen auf die angesprochene Ungewissheit in Bezug auf die Inhaltsstoffe. Dann geht es auch um die lebensbedrohlichen Nebenwirkungen, die man kennen sollte, um in Notsituationen entsprechend gegenzuwirken. Und man muss sagen, dass die klassischen Warnsignale des Körpers, ja, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man Angst bekommt, dass man zum Arzt geht oder Notruf tätigt, dass diese durch den Ecstasy-Konsum regelrecht ausgeschaltet werden, genauso wie Schmerzen, Erschöpfung, Übelkeit, Durst. Alles das ist wie weggeblasen und das führt dann im schlimmsten Fall zu einem Kollapsgeschehen. Und das gilt vor allem bei Menschen, die dann noch zusätzlich an Vorerkrankungen, ja, an Herzschäden oder zum Beispiel an einem Asthma leiden. Und man muss auch sagen, das ist ganz entfernt ähnlich wie beim Cannabis. Vorher nicht bekannte psychische Erkrankungen, psychische Störungen wie Depressionen oder Psychosen können durch die Einnahme von Ecstasy aktiviert werden und zu folgenschweren Nervenzusammenbrüchen führen. Also insgesamt kann ich nur dringend davor abraten, Ecstasy zu konsumieren. Ich sag's nochmal, das kann lebensgefährlich werden. Und ich selber, und das gilt dann auch für meine Kinder und meinen Enkelkindern, denen ich das rate, würde diese Droge niemals konsumieren. Das ist viel zu gefährlich.
Ich finde, das ist ein gutes und eindringliches Schlusswort. Ich kann nur hoffen, dass das auch entsprechend wahrgenommen und bei den Hörern dann auch umgesetzt wird.
Dass, das ist ein frommer Wunsch.
Ja, trotzdem, den darf ich ja äußern,
ja,
dass
wir wollen,
man,
ja,
dass man dann durchaus hier auf den Fachmann hört und ja, in Zukunft entweder die Drogen gar nicht erst anfasst oder wenn man es schon mal probiert hatte, dass man das jetzt tunlichst sein lässt. Vielen Dank für diese Aufklärung zu Ecstasy und dass das wirklich sehr, sehr, sehr deutlich rübergekommen ist, dass das mit Party und Genuss und tollem Lebensgefühl überhaupt nichts zu tun hat, sondern im Gegenteil sehr gefährlich ist. Vielen, vielen Dank, Klaus, und ich freue mich auf einen nächsten Podcast.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.